Kapitel 21 – Ellen G. Whites Träume. Mir träumte, ich sähe einen Tempel, dem viele Leute zuströmten. Nur die, die in diesem Tempel ihre Zuflucht suchten, würden am Ende der Zeit errettet werden. Alle, die draußen blieben, waren für ewig verloren. Die Menge draußen, die ihre eigenen Wege ging, verlachte jene, die in den Tempel eintraten, und sagte, dass diese Art der Rettung eine listige Täuschung und dass in Wahrheit keine Gefahr da sei, der man entfliehen müsse. Sie hielten sogar einige an und versuchten, sie daran zu hindern, in den Tempel zu eilen. Da ich fürchtete, verspottet und verlacht zu werden, hielt ich es für das Beste zu warten, bis die Menge sich zerstreut hätte oder bis ich unbeachtet hineingehen könnte. Aber anstatt sich zu vermindern, vergrößerte sich die Schar immer mehr, und da ich fürchtete, zu spät zu kommen, verließ ich eilend mein Heim und drängte mich durch die Menge. Da ich den Tempel unbedingt erreichen wollte, beachtete ich nicht das Gedränge, das mich umgab. Als ich in das Gebäude eintrat, sah ich, dass der riesige Tempel von einem gewaltigen Pfeiler gestützt wurde, an dem ein verwundetes und blutendes Lamm angebunden war. Wir, die wir anwesend waren, schienen zu wissen, dass das Lamm um unsertwillen verwundet und zerschlagen war. Alle, die den Tempel betraten, mussten vor das Lamm kommen und ihre Sünden bekennen. Gerade vor dem Lamm befanden sich erhöhte Sitze, auf denen eine Anzahl Leute saßen, die sehr glücklich aussahen. Das Licht des Himmels schien auf ihren Ansichtern zu ruhen. Sie priesen Gott und sangen Lob- und Danklieder, die wie die Musik der Engel klangen. Dies waren jene, die vor das Lamm gekommen, ihre Sünden bekannt und Vergebung erlangt hatten und nun froh irgendein freudiges Ereignis erwarteten. Nachdem ich das Gebäude betreten hatte, kam Furcht und ein Gefühl der Scham über mich, weil ich mich vor diesen Leuten demütigen sollte. Aber es schien mich etwas vorwärts zu drängen, und ich ging langsam um den Pfeiler herum, um zu dem Lamm zu gelangen. Da ertönte eine Posaune, der Tempel erbebte, es erhob sich ein Triumphgeschrei der versammelten Heiligen, und ein blendender Glanz erleuchtete das Gebäude. Dann herrschte tiefe Finsternis. Die glücklichen Leute waren alle mit dem Licht verschwunden, und ich war allein im lautlosen Schrecken der Nacht. Ich erwachte in Seelenangst und konnte mich kaum davon überzeugen, dass ich nur geträumt hatte. Es schien mir, als ob meine Verdammnis sicher sei und der Geist des Herrn mich verlassen habe, um nie mehr zurückzukehren. Meine Mutlosigkeit nahm angesichts dieser Möglichkeit noch zu. Bald danach hatte ich einen anderen Traum. Ich schien in tiefster Verzweiflung dazusitzen und, das Gesicht mit den Händen bedeckt, folgende Betrachtungen anzustellen: Wenn Jesus auf Erden wäre, würde ich zu ihm gehen, mich ihm zu Füßen werfen und ihm all meine Leiden erzählen. Er würde sich nicht von mir abwenden, er würde Erbarmen mit mir haben, und ich würde ihn lieben und ihm immer dienen. Da öffnete sich die Tür, und eine Person, herrlich von Gestalt und Aussehen, trat ein. Sie blickte mich mitleidig an und sagte, »Möchtest du Jesus gerne sehen? Er ist hier, und wenn du willst, kannst du ihn sehen. Nimm alles, was du hast, und folge mir.« Ich hörte dies mit unaussprechlicher Freude, raffte froh meine kleine Habe, den ganzen Kram, der einem lieb und wert ist, zusammen und folgte meinem Führer. Er geleitete mich zu einer steilen und offenbar schwachen Treppe. Als ich anfing, die Stufen hinaufzugehen, ermahnte er mich, meine Augen aufwärts gerichtet zu halten, damit ich nicht schwindlig würde und falle. Viele andere, die die Stufen hinaufstiegen, fielen, ehe sie oben angekommen waren. Endlich erreichten wir die letzte Stufe und standen vor einer Tür. Mein Führer wies mich an, hier alle Sachen zurückzulassen, die ich mitgebracht hatte. Ich legte sie mit Freuden nieder. Dann öffnete er die Tür und hieß mich eintreten. Im nächsten Augenblick stand ich vor Jesus. Welch schönes Antlitz! Hier war kein Missverständnis möglich. Ein solch strahlender Ausdruck von Wohlwollen und Hoheit konnte keinem anderen gehören. Als sein Blick auf mir ruhte, wusste ich sofort, dass ihm alle Umstände meines Lebens, alle meine inneren Gedanken und Gefühle bekannt seien. Ich versuchte, mich vor seinem Blick zu schützen, da ich nicht imstande war, seine forschenden Augen zu ertragen. Er aber kam lächelnd näher, legte seine Hand auf mein Haupt und sagte: "Fürchte dich nicht." Der Ton seiner lieblichen Stimme durchdrang mein Herz mit einer Glückseligkeit, die ich vorher noch nie empfunden hatte. Ich war zu glücklich, um ein Wort äußern zu können. Von unbeschreiblicher Seligkeit überwältigt, sank ich zu seinen Füßen nieder. Während ich hilflos da lag, zogen schöne und herrliche Szenen an mir vorüber. Ich schien die Sicherheit und den Frieden des Himmels erreicht zu haben. Endlich kehrte meine Kraft wieder zurück, und ich erhob mich. Die liebevollen Augen Jesu ruhten noch auf mir, und sein Lächeln erquickte meine Seele. Seine Gegenwart erfüllte mich mit heiliger Ehrfurcht und unaussprechlicher Liebe. Mein Führer öffnete nun die Tür, und wir gingen beide hinaus. Dann gebot er mir, alle die Dinge wieder aufzunehmen, die ich draußen gelassen hatte. Als ich dies getan hatte, gab er mir ein grünes, fest aufgewickeltes Knäuel. Er wies mich an, dies an mein Herz zu legen, und wenn ich wünschte, Jesus zu sehen, sollte ich es herausnehmen und so viel als möglich aufrollen. Er warnte mich, es nicht lange aufgewickelt zu lassen, damit es sich nicht verknote und schwer aufzurollen sei. Ich legte das Knäuelchen an mein Herz und stieg freudig die Treppe hinab, lobte den Herrn und erzählte allen, denen ich begegnete, wo sie Jesus finden könnten. Dieser Traum gab mir Hoffnung. Das grüne Knäuelchen stellte für mich den Glauben dar, und in der Dunkelheit meiner Seele begann es zu tagen. Wie schön und einfach war es, Jesus zu vertrauen. Kapitel 21 – Die Vereinigung der Gemeinde mit der Welt. Danach sah ich Satan sich mit seinen Engeln beratschlagen und überlegen, wie weit sie gekommen waren. Nun, einerseits hatten sie durch die Angst vor dem Tod wirklich einige furchtsame Seelen davon abgehalten, die Wahrheit anzunehmen. Andererseits jedoch hatten viele, sogar einige von den Allerfurchtsamsten, die Wahrheit angenommen, worauf alle Furcht und Bangigkeit sofort von ihnen wich. Wenn sie mit ansahen, wie ihre Brüder starben und deren Standhaftigkeit und Geduld miterlebten, wussten sie, dass Gott und heilige Engel ihnen beistanden, solche Leiden zu ertragen. Dadurch wurden sie selber kühn und furchtlos. Wenn sie dann ihr eigenes Leben opfern sollten, bewahrten sie ihren Glauben in solcher Geduld und Standhaftigkeit, dass sogar ihre Mörder davor erzitterten. Satan entschied sich mit seinen Engeln für einen erfolgreicheren Weg, Seelen zu Fall zu bringen, einen Weg, der am Ende zu viel sichereren Ergebnissen führte. Obgleich die Christen leiden mussten, waren sie durch ihre Standhaftigkeit und ihre frohe Hoffnung, die sie selber ermutigte, Ansporn, dass sogar die Schwächsten stark und fähig wurden, sich unerschrocken der Folterbank und den Flammen zu nähern. Sie nahmen sich das edle Dulden Christi, als er vor seinen Mördern stand, zum Vorbild. Durch ihre Standhaftigkeit und die Herrlichkeit Gottes, die mit ihnen war, überzeugten sie viele andere von der Wahrheit. Satan beschloss daher, auf eine sanftere Art und Weise zu kommen. Er hatte bereits die Lehren der Bibel verfälscht, und Traditionen, die Millionen ins Verderben stürzen sollten, wurzelten sich in dieser Zeit tief ein. Seinen Hass bezähmend, beschloss er, seine Untergebenen nicht weiterhin zu solch bitterer Verfolgung zu drängen, sondern die Gemeinde dahin zu bringen, sich um verschiedene Traditionen zu streiten, anstatt um den Glauben, der den Heiligen einst übergeben wurde. Als Satan so die Kirche dazu bewog, unter dem Vorwand, dass sie dadurch gefördert würde, Ehren- und Gunstbeweise der Welt anzunehmen, begann sie die Gunst Gottes zu verlieren. Sie verlor allmählich ihre Kraft, weil sie es vermied, die geradlinigen Wahrheiten zu verkündigen, die die Vergnügungssüchtigen und Freunde der Welt ausgeschlossen hätten. Heute ist die Kirche nicht mehr das von der Welt getrennte, abgesonderte Volk wie zu der Zeit, als die Feuer der Verfolgung gegen sie entzündet wurden. Wie ist das Gold so dunkel, das feine Gold so hässlich geworden? Ich sah, dass die Kraft des Heiligen Geistes, die den Jüngern verliehen wurde, noch heute mit der Kirche wäre, hätte sie stets ihren besonderen heiligen Charakter bewahrt. Die Kranken würden geheilt, die Teufel gestraft und ausgetrieben werden. Sie wäre mächtig und ein Schrecken für ihre Feinde. Ich sah eine sehr große Schar, die den Namen Jesu bekannte, aber Gott erkannte sie nicht als die seinen an. Er hatte kein Wohlgefallen an ihnen. Satan schien einen religiösen Charakter anzunehmen und war sehr dafür, dass sich die Menschen für Christen hielten. Es lag ihm sogar sehr daran, dass sie an Jesus, seine Kreuzigung und Auferstehung glaubten. Satan und seine Engel glauben dies selbst auch, doch zittern sie dabei. Wenn dieser Glaube nicht zu guten Werken führt und die, die ihn bekennen, nicht veranlasst, sich an dem selbstaufopfernden Leben Christi ein Beispiel zu nehmen, dann lässt Satan sich davon nicht stören. Solche haben ja nur den Namen Christi angenommen, während sie in Wirklichkeit noch fleischlich gesinnt sind. Satan kann sie in diesem Zustand sogar besser in seinem Dienst gebrauchen, als wenn sie kein Bekenntnis ablegten. Sie verbergen ihre Verderbtheit unter dem Namen Christi und gelten trotz ihrer ungeheiligten Natur und ihrer bösen, unbezwungenen Leidenschaften als Christen. Dies bildet für die Ungläubigen Ursache genug, Christus die Unvollkommenheit solcher Christen vorzuhalten, und bringt auch die, die eine reine, unbefleckte Religion haben, in schlechten Ruf. Die Prediger predigen sanft, was dem fleischlich gesinnten Bekenner angenehm ist. Sie wagen es nicht, Jesus und die einschneidenden Wahrheiten der Bibel zu verkündigen, denn wenn sie es täten, würden diese fleischlich gesinnten Bekenner nicht länger in der Kirche bleiben. Da jedoch viele von ihnen wohlhabend sind, muss man sie in der Kirche behalten, obwohl sie ebenso wenig dahin passen wie Satan und seine Engel. Gerade so will Satan es haben. Die Religion Jesu Christi wird in den Augen der Welt als volkstümlich und ehrenhaft angesehen. Man sagt den Leuten, dass die, die religiös zu sein bekennen, von der Welt mehr geachtet werden. Doch solche Lehren weichen sehr weit von den Lehren Christi ab. Seine Lehre und die Welt können niemals in Frieden miteinander sein. Wer ihm nachfolgte, musste der Welt entsagen. Diese sanften Dinge stammen von Satan und seinen Engeln. Sie hackten den Plan aus, und Namenschristen haben ihn ausgeführt. Angenehme Fabeln wurden erzählt und gern angenommen. Heuchler und offene Sünder taten sich mit der Kirche zusammen. Wenn die Wahrheit in ihrer Reinheit gepredigt worden wäre, dann hätte sie diese Sorte von Menschen bald ausgeschlossen. Doch es herrschte kein Unterschied zwischen den bekenntlichen Nachfolgern Christi und der Welt. Ich sah, dass sich, wenn diese falsche Decke von den Gliedern der Kirche weggerissen worden wäre, eine solche Bosheit, Widerwärtigkeit und Verderbtheit offenbart hätte, dass auch das schüchternste Kind Gottes nicht gezögert hätte, diese vorgeblichen Christen bei ihrem rechten Namen zu nennen, Kinder ihres Vaters, des Teufels, denn seine Werke waren es, die sie taten. Jesus und die ganze himmlische Heerschar blickten mit Abscheu auf diese Szene. Dennoch hatte Gott eine Botschaft für die Kirche, die heilig und von Bedeutung war. Würde sie angenommen, riefe sie eine gründliche Reformation in der Kirche hervor und ließe das lebendige Zeugnis wieder erwachen, durch das Heuchler und Sünder hinausgestoßen würden. Sie brächte die Kirche wieder in die Gunst Gottes.